Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend.
Hey man, like you know.
Meiner Jugend, Down and Out in New York City, hier vorgetragen von James Brown. Natürlich nicht die Geschichte meiner Jugend, das ist die Geschichte von Black Caesar, legendärer Blaxploitation-Film, und da hatte der Meister den Soundtrack für gemacht, und James Brown wäre heute 80 Jahre alt geworden. Er ist vor ein paar Jahren gestorben, aber seine Musik ist so präsent wie eh und je. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom Soundcheck auf Radio 1. Viele haben jetzt sich vielleicht gefragt, warum nicht am Anfang Slayer mit Jeff Hanneman, der ja auch gestorben ist. Das kann ich mit Fug und Recht sagen, ist eine Musik, bei der ich komplett blank bin, keinerlei Kompetenz besitze im Metall-Genre. Und deswegen habe ich mir das dann gespart. Aber auf der fabelhaften Website Andreas Müller Soundcheck bei Facebook kann man ein Video sich anschauen, das ich extra dort geparkt habe für alle Fans von Slayer. Eine wunderbare Live-Version, behaupte ich einfach mal, von Raining Blood. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Heavy Metal, aber von all dem, was heute Abend hier in dieser Sendung passiert, natürlich. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Und die Gäste auch nicht. Jürgen König ist dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gerrit Bartels, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Fanny Tank.
Guten Abend.
Hallo, mein Name ist Andreas Müller. Stefan Linder ist unser Techniker. Und es geht heute um neue Platten von Ghost Poet Van Dyke Parks. Wie heißt der andere? The Child of Love. Und los geht's mit Valerie June. Bitte, Fanny.
Ja, Valerie Junes Karriere ist auf den ersten Blick relativ klischeehaft, denn sie ist eine schwarze, rastertragende, wahnsinnig hübsche junge Frau aus Jackson, Tennessee, die erste musikalische Kontakte natürlich mit Gospelmusik hatte. Da hört aber das Klischee auch schon auf, denn sie ist als ältestes von 5 Kindern nicht in einer ärmlichen Familie aufgewachsen, sondern der Vater hatte einen durchaus ganz gut angesehenen Job als Promoter, unter anderem für Prince, KCL und JoJo und Bobby Womack. Das fand ich ganz lustig. Dementsprechend hat sie auch schon früh mehr als nur Gospel kennengelernt, allerdings die richtige Vielfalt der Südstaatenmusik, die hat sie, wie sie sagt, erst viel später richtig zu schätzen gewusst, aus der Distanz, als sie nämlich längst in New York lebte und auch schon lange ihre eigene Musik machte. Ja, Valerie June hat zwar erst 2 Alben so im Eigenvertrieb rausgebracht und jetzt eben ihr erstes richtiges Debütalbum, kann man sagen. Sie hat aber trotzdem seit Jahren Erfahrung auf der Bühne, ist mit verschiedensten Country-, Bluegrass- und Soul-Gruppen auf Tour gewesen, auf größeren und kleineren Touren, und ist deshalb kein unbeschriebenes Blatt in dem Sinne. So, und sie sagt, als sie, wie gesagt, aus der Distanz diese ganzen Stile Soul, Blues, Country, Bluegrass vor allem, sie spielt nämlich auch Banjo, was ja eigentlich als weiß das Instrument gilt, aber ein afrikanisches ist. Ja, sie sagt, das war dann wie so eine späte Entdeckung, und deshalb hört sich ihre Musik, die sie jetzt macht, auch so vielseitig an. Es ist ein Mix aus all diesen Stilrichtungen, Organic Moonshine, Roots Music nennt sie sie selber, und hierin hat sie, wie sie ebenfalls mehrfach betont hat, bislang auch keinerlei Bedürfnis, sich irgendwie festzulegen. Sie sagt, das sei wie in einem Gebüsch, es gäbe keine wirkliche Struktur, keinen festgelegten Weg, man schlägt einfach die Zweige auseinander und sucht sich irgendwo sein Plätzchen. Und wie sich das anhört, das hören wir jetzt auf ihrem Album Pushing Against the Stone.
Valerie June und Working Woman Blues aus dem Album Pushing Against a Stone, in Teilen ja von Dan Auerbach natürlich produziert. Dieser Track allerdings nicht, der ist in Ungarn entstanden, komischerweise, also auch mit ungarischen Musikern. Und die Platte wurde auch in Ungarn abgemischt oder gemastert oder so. Da gibt es irgendwie eine ganz komische Connection von, kommt sie her, Kentucky war das oder so? Mississippi, Louisiana?
Memphis, geboren Memphis, Jackson, Tennessee, oder? Aufgewachsen,
also Tennessee,
Humboldt.
Ja. Genau. So fängt die Platte an und das war auch eines der ersten Tracks, die ich jemals von dieser Frau gehört habe. Einen anderen werden wir noch gleich hören, nämlich die zweite Single, You Can't Be Told. Tracks, die mich total angeturnt haben und mich dann aber mit einem relativ für mich enttäuschenden Album alleine ließen. Sage ich mal so, jetzt gleich ungeschützt.
So ging es mir mit dem Album. Zu Anfang dachte ich auch, so eine Mischung aus Traditionellem und so einem verstohlenen Zwinkern in die Gegenwart, klingt zwar ganz gut, aber irgendwie ist es auch langweilig und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich schäme mich auch inzwischen schon fast ein bisschen dafür. Ich fand bei den ersten Songs, die ich gehört hatte, die Stimme eine Zumutung, was sich komischerweise im Laufe der Zeit komplett geändert hat. Man muss offensichtlich bei dem Album wirklich die Bereitschaft haben, sich einzulassen. Und plötzlich fand ich das gar nicht mehr so unspannend. Ich finde schon, dass man hin und wieder die Passagen hört, wo Dan Auerbach nochmal mit ein bisschen Schleifpapier rübergegangen ist und noch ein bisschen Zug reingebracht hat. Aber alles in allem, es ist eine durchaus hörenswerte Platte. Und was ich beachtlich von Auerbach finde, der kann Leute noch anders niederbügeln. Hier hat er sie offensichtlich nicht verbogen und hat sie nicht in ihrer Seele beschränkt. Das klingt nur ein bisschen nach Auerbach manchmal.
Also ich finde schön, dass du das betonst, weil das finde ich tatsächlich einen großen Vorzug der Platte. Also auch wenn man weiß, dass der da seine Finger drin hatte, ist das Valerie June geblieben. Und dann muss ich dich in mehrfacher Hinsicht, muss ich dagegen halten. Ich finde die Stimme, gerade weil sie so speziell und nicht so eine Einlullstimme ist, unfassbar gut. Ich finde, das ist der Grund, warum man sich mit diesem Album auch nicht langweilt, weil das eine Stimme ist, die einfach spielerisch verschiedenste Stimmungen durchlaufen kann und die dich eben nicht so umarmt die ganze Zeit, sondern die kann sich anschmiegen, die kann aber auch total distanziert sein, die kann alt klingen, die kann jung klingen. Also das finde ich beachtlich und auch gerade dieses Helle daran mag ich.
Aber ich muss auch sagen, die Stimme war das, was mich zuerst total abgeschreckt hat an diesem Album. So quietschig, also es ist ganz schwer zu beschreiben, diese Stimme. Also das Schmirgelpapier ist, sondern es ist wirklich so eine quietsche Kinderstimme, die irgendwie was komischen Tonlagen irgendwie herumwabert und die zu der Musik dann erstmal gar nicht so richtig passen will. Also das fällt so ein bisschen auseinander. Also ich habe auch gedacht, die Musik gefällt mir eigentlich und die Stimme ist extrem gewöhnungsbedürftig und habe das dann eigentlich wie du gehabt. Ich habe mich dann an die Stimme wirklich gewöhnt und
doch, jetzt stört sie nicht mehr, ne?
Finde sie auch nicht mehr störend und finde das eigentlich ein ganz grandioses Album.
If you're tired and feeling so lonely, you wake up at night thinking that only
Somebody to Love, Valerie June aus ihrer Platte Pushing Against a Stone. Und natürlich muss man wahrscheinlich so ein bisschen Bereitschaft mitbringen, Bluegrass-Musik auch mal zu hören. Oder vielleicht sollte man auch sowas ein bisschen mal gehört haben, um das auch ein bisschen einordnen zu können. Tatsächlich ist diese ja vibrationsfreie Stimme eine typisches Kennzeichen dieser Musik. Sie ist natürlich auch Vertreterin einer, auch wenn auch nicht mehr so jung, einer neuen Szenerie, eines neuen nostalgischen Amerikaner, insbesondere auch von schwarzen afroamerikanischen Musikerinnen und Musikern, die ihr Erbe sich wieder aneignen, also Occupy My Past, wenn man so will, die Carolina Chocolate Drops fallen einem da sofort ein, die dann eben auch nochmal klar machen, also Moment, es ist also diese Folkmusik ist nicht irgendwie eine rein weiße Veranstaltung, sondern da kommen noch ganz andere Sachen dazu, nämlich unser Zeug und beziehungsweise viele der Songs sind unsere Songs, die klingen nur eben nicht so, wie ihr Weißen das immer euch vorstellt, wenn wir schwarzen Musik machen. Mein Problem mit dieser Platte sind zwei Dinge. Das eine ist, dass Dan Auerbach natürlich, wie eigentlich auch schon bei der Bombino-Platte, die wir kürzlich hatten, sich viel zu sehr zurückgenommen hat. Also ich erwarte da vom Produzenten mehr Traute, das rauszuholen, was in dieser Frau drin ist. Wir hören gleich einen Track, der eine absolute Bombe ist und der zeigt, dass man diese Stimme eben auch mit ganz anderen Sachen kombinieren kann. Und B, ist bei mir das ein bisschen das Problem, dass sie, das haben wir auch gerade bei diesem Song gehört, nicht in der Lage ist, solche Balladen zu komponieren, die dann wirklich greifen, die einen ergreifen. Und da gibt's einige Momente auf dieser Platte, wo Tracks einfach wirklich versanden in der Mitte, wo sie es leider nicht schafft, die Spannung zu halten. Und wo dann letztlich auch die Songwriter-Kompetenz ein bisschen zu fehlen scheint.
Das geht mir gar nicht so. Also ich, vielleicht oute ich mein Herz jetzt größer, als es ist. Oder ich habe ein Gospelherz oder was weiß ich. Aber ich finde gerade auch dieses Stück, genau weil es so einfach ist, weil es so zart ist, weil selbst die Chöre so zart sind, nichts Überladenes, nichts Prätentiöses, diese Schlichtheit, das allein rührt mich schon zu Tränen. Also, dass man da eben nicht alles noch einen drauf.
Ich finde es jetzt auch ein bisschen zu musikologisch, wenn man dann irgendwie sagt, die versanden in der Mitte, die Tracks, das würde ich jetzt auch nicht so sehen. Ich finde, also es gibt eigentlich noch so einen anderen Aspekt, das ist so dieses Hardworking Woman. Ich glaube, ein Song heißt auch Working Women Blues.
Haben wir ihn gehört, ja.
Das war der erste. Und diese Vita von der Frau ist ja schon, also eigentlich wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, was du die ganze Zeit mit dem Klischee gemeint hast, aber die hat ja wohl auch, die kommt zwar aus einer Musikerfamilie und hat irgendwie Gospel aufgesungen, ist dann aber wohl 10 Jahre, muss sie ja getingelt sein, muss über die Lande gezogen sein und muss irgendwie mit aller Macht versucht haben, dieses Album rauszubringen. Und ich finde gerade, dass Dan Auerbach sich da zurückgehalten hat und eben nicht so nach vorne produziert hat. Man hört das wirklich so an drei, vier Songs hört man den ganz gut. Da denkt man immer, oh, das ist jetzt Auerbach, da sind so Black Keys Sounds mit drin. Aber ansonsten finde ich, hat er die wirklich sehr schön rausgestellt und auch diese Vita der Frau, also es passt eigentlich, da ist irgendwie beides ganz schön kongruent.
Er soll ja nicht nach vorne produzieren, aber er soll sie sozusagen so fordern, dass ein Song dann auch hält. Also mir fällt immer Rick Rubin ein, der im Zusammenarbeit mit den Dixie Chicks mal gesagt hat, das ist in einem Dokumentarfilm zu sehen, die singen ihm neue Songs vor und er sagt dann irgendwann, als sein einziger Beitrag dazu, wenn ihr das nicht glaubt, was ihr da singt, warum singt ihr das? Und da kriegen die eine totale Krise und fangen aber erstmal an zu verstehen, was sie mit ihren Songs machen müssen, damit das irgendwie auch zusammenhält. Und hier höre ich schon auch die Arbeit und ich höre auch, dass sie da sich auskennt mit der Historie und ihre Instrumente spielen kann etc. Aber gerade in der Schlichtheit muss ein Lied so funktionieren, dass wir da auch mitgehen. Und allein, dass es schlicht ist, reicht mir da nicht aus. Also ich brauche da eine gewisse Intensität. Und das hat er als Produzent dann leider nicht herausgekitzelt.
Also ich höre hier harte Arbeit raus und wirklich hartes, langes, irgendwie es jetzt unbedingt zu dieser Platte bringen wollen und das auch in vielen Songs.
So war es aber gar nicht. Und zwar wurde sie eigentlich angerufen inmitten eines Lebens, in dem sie eigentlich, glaube ich, gar nicht dachte, dass sie jetzt so bald ernsthaft eine kommerzielle Platte rausbringen würde, wurde ihr das angeboten. Und ich finde, genau das hört man dann irgendwo auch, dass hier jemand auf, so sagt sie auch selber, organischem Weg zu dieser Platte gekommen ist und eben nicht als das Produkt der Ausgeburten irgendwelcher eitlen Produzenten plötzlich zum Debütanten wird mit so einer Platte.
Aber mal ganz kurz, ist es nicht irgendwie, hat sie nicht so Crowdfunding gemacht und irgendwie gesammelt für diese, also wurde nicht
die hat mit ihrem Mann mehrere Platten gemacht, dann haben sie sich scheiden lassen, sie hat dann drei im Eigenverlag rausgebracht, also einfach selbst gebrannt, vermute ich mal.
Die hat sie bei den Konzerten verkauft.
Jetzt, das ist sozusagen, wenn man so will, ihr Industriedebüt und
ihre Gesellenprüfung.
Ja, also und
Gesellinnenprüfung.
Ich meine, du hast sie ja, Fanny, du hast sie ja gesehen Anfang der Woche in Berlin, ist sie aufgetreten. Wie war das denn?
Toll.
Mir hast du aber am Telefon noch was anderes erzählt.
Also anfangs fand ich es kühl. Also habe ich mich gewundert, wie distanziert und doch irgendwo wenig outgoing sie war. Das erwartet man ja nicht, weder bei der Optik noch bei der Musik. Aber dann in dem Akustikset, also wo sie praktisch die Band kurzzeitig verabschiedet hat, um mit einer zweiten Sängerin zusammen so ein kleines Duo-Set zu machen, wo sie eben dann auch die traditionellen Bluegrass-Instrumente spielt. Da entfaltete sich praktisch die ganze Energie und auch das, was sie ausmacht. Und ich glaube, das ist keine schlechte Basis.
Das heißt doch aber, dass sie dann doch lieber eine akustische Soloplatte hätte machen sollen und gar nicht mit Dan Auerbach arbeiten wenn ich deinem Argument folge, dass eigentlich das Interessante die akustischen Duo-Sachen waren.
Plus die hätte sie dann wahrscheinlich wieder im Eigenvertrieb machen müssen. Insofern kann sie jetzt nach Dan Auerbach ihre Akustikplatte machen.
Ohne Dan Auerbach hätten wir sie überhaupt hier nie in der
genau,
Sendung gehabt.
Das ist ja. Der Punkt. Aber nachdem ich jetzt das dritte von ihm und nicht so gelungene, also produzierte Album, Ausnahme natürlich das Dr. John Album, gehört habe, muss ich sagen, ich hoffe, dass Dan Auerbach niemals den Soundcheck produzieren wird. Valerie June, You Can't Be Told, aus ihrer Platte Pushing Against a Stone. Und wäre diese Platte voll mit solchen Liedern gewesen, wäre die Wertung anders ausgefallen.
Geht in Ordnung.
Hit, Hit,
geht in Ordnung.
Das war die Reihenfolge, in der wir hier sitzen. Geht in Ordnung von mir, dann zweimal Hit von Fanny Tank und Gerrit Bartels. Und Jürgen König sagte auch, diese Platte geht in Ordnung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Mit einer Platte von Ghost Poet, die den Titel trägt Some Say I, So I Say Light. Und da sind wir wieder in der weiten Wunderwelt der elektronischen Musik aus England, der Wahnsinnigen, die Musik zusammenbasteln, wie sie sonst nirgendwo auf der Welt gemacht wird. Und dieser Ghost Poet, der Obaro Ejimive eigentlich heißt, aus Coventry stammend, der hat vor 2 Jahren ein fabelhaftes Debütalbum veröffentlicht, das auch einen sehr schönen Titel trug, nämlich Peanut Butter Blues and Melancholy Jam. Und was passierte? Beinahe zeitgleich erschien ein Debütalbum eines sehr, sehr gelobten Mannes, nämlich James Blake. Und zwar wurde Ghost Poet noch für den Mercury Prize nominiert, den damals aber dann PJ Harvey gewann. Niemand redete mehr aber so richtig über ihn. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Vor ein paar Wochen gab es ein zweites James Blake Album und alle reden über ihn. Und wieder mal kaum jemand über Ghost Poet. Der kommt aus Coventry, einer Stadt, die im Krieg von der deutschen Luftwaffe fast vollständig ständig zerstört wurde, dann später wieder aufgebaut wurde in brutalistischer Betonmanier, eine gesichtslose, abweisende, schreckliche Stadt. Wahrscheinlich waren die Specials damals, die wir auch von da kommen, deshalb auch inspiriert für ihren Song Ghost Town. Dieser Mann, 30 Jahre ist er inzwischen, hat eine ganze Zeit, ich glaube, bei einer Versicherung gearbeitet, im Innendienst, irgendwelche moderne, digitale Idiotenarbeit. Ich weiß nicht, vielleicht hat er Versicherungspolicen eingetragen in den Computer, keine Ahnung. Und nachts hat er Musik gemacht für seine Gedichte, die er geschrieben hat. Die Sage will es, dass an dem Tag, an dem ihm Brownswood Records, also das Label von Giles Peterson, einen Plattenvertrag anbot, dass er an dem Tag gefeuert wurde von dieser Versicherung. Das sind natürlich so Momente, die man sich eigentlich wünscht. Ne? Also man ist auf dem Weg, Plattenstar zu sein, kann dem Chef aber nochmal auf den Tisch kacken beim Rausgehen. Dieser Mann, wie gesagt, hat seine Musik selbst gemacht. Flächiges, tickerndes, pluckerndes Material. Insofern ist dieser Vergleich mit James Blake auch gar nicht richtig. Ghost Poet hat mit Dubstep oder sowas gar nichts zu tun. Ich finde, er steht in so einer Spoken Word, in so einer Poetentradition. Da fällt mir in England Lynton Kwesi Johnson ein, natürlich auch mit einer anderen Musik. Roots Manuva ist auch so eine Figur. Das ist hier kein Rap, was der macht. Das ist auch kein richtiger Gesang. Es ist irgendwo was dazwischen. Es ist eben der fließende Vortrag von Gedichten auf elektrischer Musik. Er hat selbst gesagt, er hatte eine ziemlich schwere Zeit. Man kann auch sagen, wahrscheinlich Depression. Und in dieser Zeit ist dieses Album entstanden. Und er sagt, deswegen ist es vielleicht ein bisschen düster. Wo schon sein Debüt nicht unbedingt durch große Heiterkeit geprägt war. Ich finde es wieder mal ein Statement dieser neuen Szene da in England, die, wie gesagt, klingt wie keine andere auf dieser Welt. Und dass er jetzt auf einem anderen Label ist, hat vielleicht auch dann dazu geführt, dass er bessere Connections hat. Auf dem Stück, das wir jetzt hören, begleitet ihn kein geringerer als der Master Drummer Tony Allen. Und das Stück heißt Plastic Bag Brain. Plastic Bag Brain, der Ghost Poet aus seiner Platte Some Say I, So I Say Light. Ein untypisches Stück übrigens, was die Instrumentierung angeht, nämlich tatsächlich analoges Instrumental mit dem Drummer dort, Tony Allen, Und ja, fast schon von heiterer Qualität. Der Rest klingt dann durchaus anders. Übrigens, das hat er auch noch gesagt, ein zweiter Master-Drummer ist auch noch mit dabei, nämlich Charles Hayward spielt auf einem Track mit. Die Älteren werden sich erinnern, This Heat war mal so eine ganz, ganz wichtige große Band, in der Hayward gespielt hat.
Das war ja auch vergleichsweise hurtig im Vergleich zu mehreren anderen Songs, die ja dann doch noch weitaus flächiger werden. Ich kann zu diesem Album eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es ist einfach exakt genau die Art von Musik, die mir zurzeit besonders liegt, die ich hoch und runter hören könnte. Da haut einfach alles hin, die Coolness, die Entspanntheit, diese perfekte Soundauswahl. Es klingt einfach sensationell und dieser hypnotisierende Flow. Also mich nimmt diese Platte gefangen. Ich habe es auch wieder ausprobiert, diese Platte aufgelegt und ein Gespräch mit Leuten angefangen. Und dieses Gespräch war nach schönsten beim dritten, vierten Song zu Ende, weil die Leute alle hören wollten. Und was will man von einer guten Platte mehr erwarten?
Kein Wunder, dass du kaum noch Besuch kriegst.
Naja, ich finde die Platte. Alte Leute, die gar nicht mehr reden konnten, ist schon klar, ja.
Also, ich finde die Platte auch ziemlich super, aber sie lässt mich auch komplett kalt. Also, das ist so ein Widerspruch, den ich so beim Hören dieser Platte immer wieder gemerkt habe. Das, also, kann ich mich dir anschließen, ist irgendwie ja perfekt und tolle elektronische Musik. Und dann, aber auch jetzt bei dem Stück, was wir gerade gehört haben mit Tony Allen, das ist so, da bin ich dann wirklich so nach 3-4 Minuten, denke ich, ach ja, und jetzt kann es noch ein bisschen weitergehen und noch ein bisschen weitergehen. Mir fehlt ein Hit. Also irgendein Stück, was wirklich so richtig rausragt. Und was ich auch nicht verstehe, sind immer diese James-Blake-Geschichten. Meine Güte, das war eben vor 2 Jahren Zufall. Ich weiß, wüsste nicht, warum dieses Album vor 2 Jahren so in die Luft hätte gehen sollen. Oder auch jetzt. Das geht so an einem vorbei. Man hört das wirklich gerne, aber ja, wie gesagt, das ist so, also mich lässt die irgendwie kalt und gleichgültig.
Also ich mag vor allem bei Ghost Poet immer diese, ich will jetzt nicht sagen Ansprechhaltung, denn das ist es ja eigentlich nicht, aber man hat immer so das Gefühl, man hört jemanden so beim Selbstgespräch zu. Also ich sehe dann so Leute vor mir in der U-Bahn oder so, die so ein bisschen verwirrt die ganze Zeit mit sich selber reden und du bist dann so der Voyeur, der da zuhört. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, was er hat oder zumindest was es lange nicht so gab.
Wenn ich mal kurz einsteigen kann, weil ich das wirklich sehr lustig finde. Genau das hat er in einem Interview gesagt, dass er die Leute in der U-Bahn braucht, um Atmosphäre zu nehmen, um Inspiration zu kriegen. Genau das, was du beschrieben hast.
Man mag mir jetzt unterstellen, ja, ich hätte das gelesen, habe ich aber tatsächlich nicht. Also
das, ich meine, man muss sich das auch nochmal vorstellen. Der macht so einen Idiotenjob da in irgendeiner Versicherung in Coventry. So, und hat irgendwie macht Tracks, wie wahrscheinlich tausende andere auch in England, macht seine Gedichte und keiner spricht mit ihm. Er arbeitet nochmal an seiner Musik. Und als der Erfolg da ist, also immerhin Mercury Prize nominiert und mit dem ersten Album eben auch ein gewisser Respekt und so, verfällt er in eine derartige Depression, dass er eigentlich nur noch zu Hause sitzt und, wie er sagt, Eiscreme frisst und DVDs guckt. Also das ist schon, glaube ich, auch jemand, der ein bisschen gebeutelt ist so von dem, was er da jahrzehntelang hat machen müssen irgendwo. Erinnert mich so an andere Künstler, die immer andere Sachen machen mussten und dann irgendwann, naja, wie auch immer. Also ich erkläre Gerrit dann auch gleich, warum diese Platte wichtig ist oder gut ist oder warum sie nicht an dir vorbeifließen sollte.
Alles drei.
Sie fließt und fließt.
Der Ghost Poet und Cold Win hier im Soundcheck auf Radio 1. Es fließt so vorbei, sagt Gerrit Bartels. Naja, also er hat einen Hit gefordert. Hier ist ein Hit. Ich finde hochinteressant eine Szenerie in England, wo es eine wahnsinnige Reichhaltigkeit an elektronischer Musik gibt. Und dann gibt es halt ein paar Figuren, die dann anfangen, da auch mit Texten zu arbeiten. Also nicht einfach nur Vocals, sondern Texten. Mir fiel da ein Code 9 und Space Ape, wo jemand ultra, ultra darke Dubstep-Sachen programmiert und darüber erzählt jemand so postapokalyptische, ja eigentlich Soundscapes wiederum in Wortform. Und hier haben wir jetzt jemanden, der das auf einer anderen Musik macht, mit einem aber auch total jenseitigen Anspruch und Ansatz. Also hier Hier klingt für mich einfach eine wahnsinnige Verzweiflung auch mit, die mich dann eben auch nicht kalt lässt, au contraire. Also wenn er davon erzählt, wie er rumsteht, auf seinen Zug wartet, dann ist das mehr als irgendein langweiliges Herumstehen, sondern das ist, da bricht sozusagen sich die ganze Verzweiflung einer digitalen Kernerweltbahn, die man, wenn man mal in London morgens unterwegs ist, sich angucken kann, wo Hunderttausende in Büros streben, schlecht bezahlte Jobs machen, an irgendwelchen Rechnern sitzen und sich glücklich schätzen dürfen, irgendwie noch Teil dieser Arbeitswelt zu sein, aber sie sind nichts anderes als die Grubenarbeiter dieses Turbokapitalismus, der da herrscht. Und für mich klingt das hier alles mit und wird auf eine grandiose Weise in Musik gegossen. Deswegen lässt es mich auch nicht kalt.
Das sind jetzt schöne Bilder, die du hier so gemalt hast. Ich finde, das also kann man so zu dieser Musik denken, aber ich glaube, das spiegelt sich bei ihm jetzt nicht so wider. Ich würde jetzt auch gar nicht, also was Literarisches habe ich zum Beispiel gar nicht rausgehört jetzt aus diesen Texten. Und dass er jetzt eben so eine Art Spoken Word macht, na klar, das ist gut, aber für mich ist das jemand wirklich, der so viel im Schlafzimmer dann gebastelt hat, der mit seinen Geräten gebastelt hat. Also mir ist das zu technokratisch. Und mir fehlt dann auch der Soul, ne? Also und diese Verzweiflung, klar, man muss die jetzt nicht irgendwie rausschreien oder so, aber für mich ist das ja also eine technokratische Widerspiegelung der Verhältnisse so.
Aber hat denn Verzweiflung Soul? Verzweiflung, ich höre daraus einen Menschen, der etwas mitzuteilen hat. Ich muss nicht mal auf die Texte hören, mir reicht schon die Stimmung der Sprachmelodie. Da weiß ich, der Junge, der muss, wenn er das nicht sagt, dann passiert irgendwas Schlimmes mit dem. Das hat eine Bedrohlichkeit und gleichzeitig so eine verzweifelte Melancholie, die mich komplett im Innersten berührt. Also ich will da kein Soul, ich will da kein Getreller, ich will da kein schon gar keinen Hit auf diesem Album haben. Ich möchte in dieser Welt von diesem Menschen versinken und zwar ganz tief, so.
Und Melancholie ist ja was schwer zu transportieren ist. Absolut. In der Art von Musik. Und ja, ich finde, das muss man auch mal sagen. Eine andere Sache, vielleicht ist es das, was Gerrit darin so ein bisschen seicht findet. Das finde ich aber genau umgekehrt eigentlich gut. Nämlich, dass so eine Art Wohnzimmer-Groove hat. Also es ist ein Groove, der sich sehr gut eignet, um ihn in häuslichem Zusammenhang auch zu genießen. Also es ist keine reine Straßenassoziation, die ich da hab, oder Assoziation vielleicht schon, aber ihr wisst, was ich meine.
Du meinst kein großes Clubleiden gemeinschaftliches beim Tanzen?
Exakt, oder ja, das meine ich. Man kann einsam mitleiden und das kann ich zum Beispiel nicht häufig zu so einer Art von Musik.
Ja. Nennen wir es Nerdfunk. Ghost Poet, Them Waters aus seinem Album Some Say I, So I Say Light. Und die Platte bekommt folgende Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Ja, Geht in Ordnung kam von Gerrit Bartels, damit der Verhinderer einer potenziellen Soundcheck Award Gewinnergeschichte für
Da reden wir nochmal drüber.
Ghost Poet.
Spielverderber, aber
keiner
ich glaube...
Keiner gönnt es diesem jungen britischen Dichter. Ja. Nächste Woche ist er live in Berlin zu erleben. Am 8. Mai tritt Ghost Poet auf im Lido. Da gehen wir alle hin.
Ich habe den schon gesehen und war nicht so begeistert.
Ja, aber es ist jetzt besser geworden.
Hat sich kalt gelassen, ja?
Geh doch zu gerne.
Also das Konzert hat mich tatsächlich kalt gelassen.
Er kommt jetzt mit einer Big Band. Nein, natürlich nicht. Ist doch egal. Wir trinken uns ein, erste Reihe, zack.
Alles klar.
Wir singen alles mit.
Da würden wir ihn, glaube ich, mit schocken, ne? Wenn ja, wir textsicher werden.
Naja. Gerne hätte ich heute in dieser Runde die neue Platte oder das Debüt der Savages gehabt. Angeblich eine der aufregendsten Bands in England der Zeit. Vier junge Frauen, die eigentlich so klingen wie 1981, 82. Die Firma war aber nicht in der Lage, diese Platte rumzuschicken. Also heute nur einen Song aus Silence Yourself, diesem Debütalbum der Savages. Und hier ist der Track Cities Fall.
Check. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Kurz und knapp und schmerzlos oder schmerzhaft, je nachdem, die Melvins mit ihrer Version von Black Betty aus der neuen Melvins-Platte Everybody Loves Sausages, lauter Coverversion von Venom, Queen, den Scientists, den Kings, Roxy Music und anderen. Wie so oft, eine wichtige, eine gute Platte, schwer zu hören, aber wertvoll. Die Melvins live, übrigens nächste Woche in Berlin. Zwei Abende im Festsaal, 7. und 8. Mai. Und es ist dann eine dieser Geschichten, bei der solche Bands dann ihre Alben vorspielen. Insgesamt 5 klassische Melvins-Alben werden an den beiden Abend dann aufgeführt. Und danach ist der Festsaal wahrscheinlich nicht mehr bespielbar, weil er zerbröselt ist vor Lärm und Macht und Melvins Krach. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck hier auf Radio 1. Sind alle noch da? Jürgen König spricht jetzt über einen jungen Musiker namens Child of Love.
Tja, Geheimniskrämerei und Rätselraten gehören wohl zu den ältesten Werbestrategien, die man sich so vorstellen kann. Wie sehen die Residents aus? Was kommt da vor, wenn Crow seine alberne Panda-Maske abnimmt? Und das gehört nun mal so zum Popgeschäft. Und so fragten sich viele letzten Oktober, November so, wer dieser Child of Love denn nun sein könnte. Da erschien die erste Single Heal. Ein knackiger Soulbeat traf auf eine funky Gitarre, also so ein Mini-Sample davon mehr, und wurde von einem Falsett Gesang überstrahlt. Gerüchte sagten auch noch dazu, ein gewisser Damon Albarn hätte die Basslinie beigesteuert. Aber kein Mensch wusste, wer The Child of Love war. Fotos gab es zwar von dem, aber da war er eigentlich nicht zu erkennen. Jetzt heute, am Tag des Erscheinens des Albums Child of Love, das genauso heißt wie sein Erzeuger, wissen wir mehr. Wir wissen, der junge Mann ist 25, ist angeblich Holländer und heißt Cole Williams. Und wurde von Trey Rames entdeckt. Das ist der Typ, der aus CeeLo Green und Danger Mouse Gnarls Barkley geformt hat. Rames war von den Loops und den Samples und von diesem geschredderten, mit Soul-Attitüden versehenen Sounds dieses Cole Williams so begeistert, dass er ihm nicht nur das Management anbot, sondern ihm auch noch Damon Albarn wirklich besorgte, den Vordenker von Blur und Gorillaz und anderen sensationellen Projekten. Dann stellte er Williams auch noch in Albarns Studio in London und sagte, hier, macht mal. Und Damon Albarn machte das, was Mr. Auerbach offensichtlich bei unserer Sängerin vorhin auch gemacht hat. Er gab ein paar Tipps, beteiligte sich bei einem Song, hat 5 Songs mitproduziert, aber nur mitproduziert. Und ansonsten hielt er sich im Hintergrund. Dazu kam noch an einem Song ein Rapper namens MF Doom, ziemlich angesagt auch zurzeit, ein Bassist. Und den Rest, den hat halt unser holländischer Freund auf seinem Computer zusammengeschreddert. Das Album The Child of Love liegt jetzt hier im Player und so klingt's. Das ist der erste Song, Call Me Up.
Child of Love und Call Me Up hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ich finde schon, dass man den Meister spürt.
Absolut.
Denn das ist dieser komische, ja, Gorilla Soul oder Damon Albarn Soul, der ganz, ganz eigenartig und einzigartig klingt.
Aber du spürst ihn nur auf den 5 Tracks, die er mitproduziert hat. Das also, ist mein Problem mit dem Album. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
Ein total überladenes Album, wo so viel drauf ist, dass man nicht weiß, wo man eigentlich jetzt hinhören soll. Und so eine komische, ja, brodelnde Mixtur und auch die ganzen Namen, die dann fallen jetzt so vorab. Also das überfordert mich alles. Da ist dann irgendwie ja von Gnarls Barkley natürlich die Rede und dann von Prince. Und dann hat er keine Hits wie D'Angelo und Gino Vine. Und ja, Jamie Lee Dale fällt halt immer wieder. Diese Stimme ist halt so merkwürdig, ne? Also so hat man durch 1000 Filter irgendwie gejagt. Und ja, mir ist das irgendwie zu viel. Das ist so Musik, die, glaube ich, so, weiß nicht, Kreuz-Köln-Touristen gerne hören. Und dann glauben wir, das ist das Coolste der Welt. Und sind alles keine schlechten Menschen und das ist auch keine schlechte Musik, aber eigentlich ist es so, ja, ich weiß nicht.
Also hätten wir, wir hören ja noch mehr Stücke als das, denn ich glaube, wenn wir jetzt nur das hören würden, dann könnte ich dir zustimmen, Gerrit. Aber ich finde die restlichen Stücke, deshalb war das jetzt nicht so stellvertretend für das, was ich jetzt sagen wollte, sind eigentlich doch sehr viel also zu sperrig für Kreuzköln, glaube ich, weil sie bei aller Synthetik sowas Tierisches haben. Also ich finde, dieses Album hat, und ich weiß nicht genau, woher das kommt, ich kann es nicht so richtig ordnen, aber es hat etwas Animalisches, Getriebenes. Welche, vielleicht kann das
Tiere,
irgendwer nachvollziehen. Ja, das würde jetzt zu weit führen, aber
es sind ja auch welche abgebildet auf dem Cover.
Es sind,
Flamingo,
genau, es
Elefant,
sind abgebildet.
Eine Eule, hier. Eine Weißohreule.
Fuchs,
genau.
Nee.
Ein Leopard.
Wolf. Tiger,
stimmt, der hat ja Streifen.
Ein Fisch, also alle Tiergruppen gibt's hier auf jeden Fall. Insofern hast du schon recht mit der wilden Mixtur. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich empfinde das eigentlich als erfrischend.
Also auch diese ganze Vorabgeheimnistuerei mit so ein bisschen seine Identität verschleiern und nicht so genau sagen, was er für ein Typ ist und sein Gesicht am liebsten gar nicht zeigen. Man findet auch irgendwie bei YouTube also eigentlich nie was von ihm oder so, wie er eigentlich aussieht. Dann hieß es irgendwo, er wäre auch krank, er hätte irgendwie eine Krankheit. Und dann reist er so eben, ist London, Paris, Amsterdam, New York, das ist dann alles so ein Hin und Her. Und also mich macht das alles so ganz.
Die Sache mit der Identität ist doch eine der Strategien, um überhaupt heute noch in der totalen Verfügbarkeit aller Informationen ins Gespräch zu kommen. The Knife machen das seit langer Zeit erfolgreich. Miss Mister ist ein Projekt, was nächste Woche rauskommt aus New York, wo man auch lange nicht wusste, wer sind die überhaupt. Und dieses sich verknappen, dieses Mythos kreieren, das ist einfach sicherlich eine notwendige Strategie.
Aber eine Strategie, die ja eigentlich schon so oft eben tatsächlich angewandt wurde, dass man sie eigentlich überhaupt nicht mehr funktionieren dürfte.
Sie funktioniert doch.
Ich glaube, ja, ist das Kleine hier in der Ecke. Auf dem Cover gibt es zwei so kleine Engel. Vor allem McDonald's-Burger. Nein, ich glaube, er ist der Kopf hier des Engels.
Es gibt doch inzwischen diverse Fotos von ihm, wo er zu sehen ist. Er ist wirklich
so,
der in der Mitte.
Tatsächlich?
Er ist dieser blasse Leuchter in der Mitte. Ja.
Ach, das, ja, okay, das ist ja langweilig.
Give Me von The Child of Love hier im Soundcheck auf Radio 1. Und wenn Sie Fan sind dieser Sendung auf Facebook, der fantastischen Seite Andreas Müller Soundcheck bei Facebook, dann könnten Sie jetzt zum Beispiel lesen, dass Michael Lück einen Kommentar geschrieben hat und fragt, sagt man tatsächlich noch Kreuz Köln? Hatte so gehofft, mit dieser grässlichen Wortschöpfung wäre es langsam mal vorbei.
Er ist ja ganz, ganz weit vorne und ich bin dann doch vielleicht von 2011 oder so. Was sagt man denn jetzt? Sollte er vielleicht doch mal sagen.
Da teilt man nur noch in Kieze. Gräfe, Reuter und
ach
wie das
so,
alles
okay.
heißt.
Ja. Verkleinert sich halt alles immer mehr. Und
also wenn Sie auch mal genannt werden wollen in dieser Sendung, werden Sie Mitglied beim
Soundcheck. Schreiben Sie über Berliner Stadtbezirke, genau.
Genau, ja. Schon sind Sie im Soundcheck. Aber Jürgen wollte was sagen, das hatte er schon angemeldet in der Rednerliste, als diese Musik war.
Ich wollte zu diesem Song was sagen, was sozusagen auch meine Einstellung zu dem Album ein bisschen illustrieren kann. Ich bin zu großen Teilen von diesem Album sehr begeistert, sehr überzeugt, aber es gibt Stellen, das habe ich ja auch in meiner kleinen Kritik geschrieben, die finde ich anstrengend. Und diesen Song zum Beispiel, den fand ich anstrengend. Dieses ganz kurze, kleine, sich immer wiederholende Gitarrensample hat mich aggressiv gemacht. Dieses stumpfe Computerschlagzeug fand ich ideenlos und der Gesang hat mich genervt. Es ist bleibe nicht bei allen Stücken und es gibt andere Sachen, die finde ich super, aber es sind meistens auch die Sachen, wo Damon Albarn halt mitproduziert hat. Und was er so selber macht, das ist mir so manchmal so ein bisschen so ziellos. Es ist nicht, man kann jetzt sich groß hinstellen und kann sagen, ja, der verwendet doch 1000 Einflüsse und du siehst ja, die ganze Musikgeschichte marschiert an uns vorbei. Man kann aber auch sagen, er verwurstet diese Musikgeschichte. Er schickt sie in einen Fleischwolf und dann kommt es so in kleinen Würmchen da wieder raus.
Ja, aber ich meine, alle werfen heute alles in einen Fleischwolf und natürlich ist das sehr skizzenhaft, was wir da hören. Man kann es auch umdrehen, man kann sagen, es ist sehr offen, es hat so eine gewisse Soundtrack-Qualität mitunter. Manchmal muss es auch wehtun, finde ich. Also wenn ich das nervt, dann finde ich das gar nicht schlecht. Mich nerven eher die Sachen, die mich nicht nerven, nämlich die wirklich 500. Post-Arctic Monkeys Band,
sind wir einer Meinung, natürlich.
Werden, ja. Wo mir dann wirklich auch immer wieder klar wird, dass da eine Limitation ist, die wirklich dann nervt, weil die Jungs und Mädels dann häufig auch nicht mehr irgendwas kreieren können aus der limitierten Besetzung der klassischen Band sozusagen. Und ich finde, dass dieser Junge hier einfach eine interessante Paarung bringt von so einer komischen Soul-Haltung. Also es hat so eine Soul-Intensität und dann eben dieses schrundige, elektronische, was dagegen steht. aber dann letztlich irgendwo wieder zusammenfindet, vor allem im Gesamtbild. Also einzelne Tracks sind dann immer schwierig auch, weil vieles tatsächlich auch nur in der Gesamtheit dann wirkt. Also
deswegen habe ich jetzt auch versucht, diese Extreme rauszusuchen. Ja. Ne?
Ja, vielleicht könnte man halt irgendwie dieses Argument der Notwendigkeit, also warum macht er diese Platte, gibt es da so eine Notwendigkeit für ihn genau eben diese Mixtur zu machen, das erschließt sich mir eben nicht. Also so wie zum Beispiel bei Ghost Train, da würde ich verstehen, also der muss diese Musik machen, die er da macht, die man jetzt irgendwie gut oder nicht so gut finden kann, aber bei dem weiß ich jetzt irgendwie nicht, wo das hingehen soll und warum er jetzt eben so den Funk und also da kann man sich vorstellen, dass er eben beim nächsten Mal eine völlig andere Platte macht und ich glaube dem nicht, okay. Ich glaube dem einfach nicht. Von dem, was er da jetzt alles zusammengerührt hat, das glaube ich ihm nicht.
Vielleicht ist das die Notwendigkeit, dass er dich mit so vielen Fragen zurücklässt in deiner Nachdenklichkeit.
Ja.
Weißt du, es.
Man also, weil ich finde es auch nicht anstrengend, weil du sagst, also ich meine, ich finde auch, dass Musik ja manchmal durchaus anstrengend sein darf und einen auch richtig, ja, innervieren darf. Aber auch das leistet dieses Album nicht.
Deswegen sage ich ja, ich finde es anstrengend. Das ist ein Unterschied, wenn man sagt,
ja,
es
aber
ist
man anstrengend. Man versucht ja auch immer mal ein paar objektive Kriterien anzulegen an Musik und.
Ja, angestrengt ist kein objektives Kriterium, glaube ich, oder?
Nee, aber ich meine das jetzt ja mit dieser Notwendigkeit und warum er diese Musik macht und was dabei rauskommt, weil du sagst, dann gibt es so Soul-Momente drin und ja.
Nein, die ganze Anmutung ist Soul. Das ist jemand, der eigentlich eine Soul-Platte hier gemacht hat. Sie klingt, sie ist halt nur versteckt unter verschiedenen schrundigen Schichten, aber ich meine, diese Songs sind teilweise absolute, ja, dreiminütige, an Northern Soul gemahnte Dance-Klopper. Und dann stürzt es eben wieder ab in komische, schrundige Schluchten, aber das wird eben für mich auch dadurch zusammengehalten, dass sie so einen komischen Geist hat, diese Platte. Und sei dieser Geist auch nur Damon Albarn, ich weiß es nicht.
Ist mir Amsterdam egal. Paranoia.
Weißt du aus Amsterdam?
Wohnt er doch jetzt, dachte
ich. Ja, aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein Holländer ist. Man weiß es nicht.
Ja, aber Damon Albarn ist dann auch immer so dieses Schmiermittel. Das ist wie vorhin Dan Auerbach. Jetzt reden wir über Damon Albarn. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen nervig, dass man immer wieder mit diesen Namen konfrontiert wird. Und das, ja, da wird dann halt irgendwie so gut zu Band, nee, wie so gut zu Queen und wie ist dieses tolle
the
Album von
The Band and the Queen.
Mit ins Spiel gebracht und Gorillas und so. Aber nee, will ich nicht.
Ich schon. The Child of Love mit Fly aus seinem Album The Child of Love besprochen und befunden hier im Soundcheck.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Der Hit kam von mir. Geht in Ordnung vom Rest der Runde. Und eine haben wir noch.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, vielleicht sollte ich, bevor ich den Namen nenne, den älteren Hörerinnen und Hörern die Chance geben, eine saugfähige Unterlage jetzt unters Gesäß zu schieben, um Sessel und Sofa zu schützen. Denn wenn der Name fällt, gibt es nicht wenige, die direkt einnässen.
Das war jetzt wieder gemein.
Nein, das war nicht gemein. Und es müsste jetzt, was weiß ich, nehmen Sie einfach die BZ, die jetzt gerade zur Hand ist. So.
Also das sind jetzt noch mehr Gemeinheiten, die ich jetzt überhaupt gar nicht so unterschreiben wollte. Also es geht um Van Dyke Parks. Lebende Legende des Pops, sagenumwoben, mythenumwabert, steht unter Genialitätsverdacht natürlich. Das vor allem, weil er eben Mitte der 60er Jahre mit Brian Wilson zusammen an diesem, ja, berühmten, unvollendeten, eigentlich unvollendet gebliebenen Album Smile mitgearbeitet hat, dafür Texte schrieb, Melodien komponierte, es mitarrangierte, um es dann eben doch irgendwo in Giftschränken verschwinden lassen zu müssen. Und das erschien dann erst 2004 unter dem Titel Brian Wilson Presents Smile. Da hat Van Dyke Parks auch wieder mitgearbeitet, aber da ist natürlich da viel verraucht. Van Dyke Parks ist ja gelernter klassischer Pianist eigentlich. Er wird beschrieben als der Mark Twain des Klaviers, fabriziert LSD-Barock. Er ist in jedem Fall einer der großen Songschreiber Amerikas. Also auch wenn Andreas da jetzt so ein bisschen was anderes zu sagen wird wahrscheinlich. blättert im amerikanischen Songbuch bevorzugt rum, bedient sich da vom Folk über Calypso bis zum Blues, sind dann aber immer sehr eigene Interpretationen. Man kann das als so eine Mischung aus Easy und dann doch Heavy Listening beschreiben, weil es eben schon schwer zu hören ist. Ja, zu seiner Geschichte, also nach Smile, nachdem das nicht veröffentlicht wurde, erschien dann 1968 sein erstes eigenes Album. Das hieß Song Cycle, ja, eins der am wenigsten verkauften Alben der Popgeschichte, aber gilt inzwischen so als einer der Meisterwerke des Pops in seiner ungewöhnlichen Arrangements wegen, der Orchestrierung wegen. Gibt Leute, die sagen, das ist Musik gewordene Popart. Ja, und dann veröffentlichte er im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder ein Album. Also es sind nicht viele, die er so in den fast 45 Jahren, seitdem er eben Musik macht, Platten machte. Also 6 Studioalben habe ich jetzt genau gezählt. Eins davon auch mit Brian Wilson, Orange Crate Art heißt das. Er selber produzierte dann auch vor allen Dingen also die Debütalben von Ry Cooder und Randy Newman, verdiente wahrscheinlich sein Geld vor allen Dingen mit der Komposition von Filmmusik, hat viele Soundtracks eben mit komponiert, zuletzt auch ja Kinderbücher vertont und ja, in letzter Zeit haben irgendwie viele junge Musiker sich auch eben jetzt an Van Dyke Parks gewandt, haben eben sich von ihm produzieren, arrangieren lassen. Joanna Newsom, Rufus Wainwright, die Fleet Foxes oder eben auch ganz überraschend dieser Dubstep-Produzent Skrillex. Ja, und das Album, das jetzt erschienen ist, oder was heute erscheint, das ist eben Songs Cycled, ja, schließt so einen Kreis, ist sein, ja, jetzt 7. reguläres Studioalbum, enthält 12 Stücke, die sind alle schon mal als Singles jetzt erschienen in den letzten Jahren, bei seiner eigenen Plattenfirma. Er hat also vor 2 Jahren eine eigene, ja, 2011 eine eigene Plattenfirma gegründet, sind alles, ja, 3 Stücke sind ganz, ganz neu, dann sind mehrere Coverversionen von Traditionals und Folksongs so drauf, von amerikanischen Traditionals und Folksongs und auch mehrere alte Stücke, die er so neu komponiert hat, neu arrangiert hat. Und ja, jetzt hören wir erstmal ein Stück, das heißt Sassafras, das ist ein Stück, also eine Coverversion eines amerikanischen Folkmusikers namens Billy Ed Wheeler aus dem Jahr 1971.
Van Dyke Parks und Sassafras aus seiner neuen Platte Songs Cycled.
Ja, da steht man schon mal davor und denkt, was ist denn das da? Also erstmal verbietet mir meine Hochachtung vor dem Van Dyke Parks überhaupt darüber nachzudenken, ob ich dieses Album schlecht finde. Das geht einfach nicht. Wer es geschafft hat, mit Brian Wilson halbwegs sinnvoll zusammenzuarbeiten und Großes zu schaffen, der kann nicht schlecht sein. Das ist überhaupt nicht möglich. Aber man fragt sich schon, was ist das? Eine Musical-Calypso-Operette mit extremst ausgefeilten Arrangements. Das wird einem wirklich schwindelig, wenn man da mal genau hinhört, man steht schon, also ich zumindest stehe da hilflos davor und denke, boah, beeindruckend, aber komisch, sehr komisch.
Das ist ein Fenchelholzbaum oder auch ein Nelkenzimtbaum oder die Sassafraswurzel. Du kannst dir was aussuchen. Ich habe mal geguckt, was das heißt.
Sassafras. In Jamaika sehr verbreitet, ja.
Also ich wusste es nicht und fand jetzt hier die deutsche Übersetzung ganz gut. Fenchelholzbaum.
Ja, auch passend zur Musik. Ich das gewusst hätte, wäre alles anders gewesen.
Ja, ja, aber das ist so Musik, ich glaube, da kann man einen Tag wahnsinnig begeistert von sein und nächsten Tag schmeißt man es in die Ecke oder ist entsetzt und denkt, sowas kann man überhaupt nicht hören und ist schwierig. Also ich finde es eigentlich, wo ich jetzt gerade dieses Stück auch wieder gehört habe, ganz, ganz groß.
Tja.
Also, vielleicht noch, soll ich noch was sagen?
Sag ruhig.
Noch.
Du hast halt schon so viel gesagt.
Habe ich schon so viel gesagt? Das ist so, also so Musik, also ich hatte dann irgendwie, ich muss an einen Freund denken, der immer Television Personalities Platten nach vorne gestellt hat in seiner Plattensammlung, wenn er sich mit Frauen getroffen hat, also wenn er so Rendezvous hatte mit von ihm angebetenen Frauen und die haben das immer gar nicht verstanden, warum er jetzt Television Personalities Platten davor gestellt hat und das ist charakterisiert für mich auch diese Musik, das ist so Experten können sich unterhalten darüber und es können ganz begeistert sein, aber es könnte eigentlich auch alles ein bisschen einfacher sein und ein bisschen ja easier und es ist halt schwierig. Schwierige Musik, die eben ja junge Frauen dann nicht verstehen. Und zum Beispiel.
Das so. Jetzt, jetzt lege ich los.
Also. Oh, die Flanke ist da.
Ich als wirklich sehr, sehr, sehr großer Randy Newman-Fan, und das ist ja hier eine ähnliche Liga, muss sagen, dass zum Beispiel im Unterschied zu solchen Menschen wie Randy Newman Van Dyke Parks für mich den Fehler, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber auf jeden Fall eine Schwäche hat, und die ist die, immer zeigen zu wollen, was er alles kann und auch möglichst alles in einem Song. Und das ist das, was es so anstrengend macht. Und ich finde, da geht er einfach den letzten Schritt nicht, zu sagen, gut, ich kann das alles, meine Palette ist riesig, sowohl zeitlich als auch instrumentell. Aber den Songs an sich würde es einfach mal gut tun, zu reduzieren, sich auf wirklich das Nötigste beschränken, was so ein Song braucht. Und das zum Beispiel können Leute wie Randy Newman wesentlich beantworten.
Wall Street hieß dieses Stück von Van Dyke Parks aus seiner neuen Platte Songs Cycled. Und er ist natürlich schon eine merkwürdige Figur, Schlauberger. Er spielt mit so komischen amerikanischen Geschichten. Auf seiner Website nennt er nicht ein Geburtsdatum, sondern er schreibt Established 1943, also wie eine Firma, die 1943 halt in Mississippi gegründet wurde. Er ist eine dieser Figuren, die in so einer historischen Situation einfach auch nur passieren konnten, als die Popindustrie in einem totalen Wandel sich befand und keiner mehr irgendwie eine Ahnung hatte, was jetzt geht, was sich verkauft oder auch nicht, wo Labels wie Warners, die ja als Filmfirma überhaupt nur eine Plattenfirma gegründet hatten, A, weil sie viel zu viel Geld hatten und B, weil sie irgendwie ihre Soundtracks irgendwo unterbringen wollten. Dafür wurde dieses Label gegründet. Dann musste man Content beschaffen. Und da wurde dann so eine Figur einfach mal hingestellt, weil der hatte auch eine Hollywood-Vergangenheit. Er ist ja eigentlich auch Lyriker, begabterer Lyriker als Komponist, muss man wahrscheinlich auch sagen. Er hat nichts Originelles eigentlich geschaffen. Er hat sich an den großen Volksmusiken bedient, also seine Calypso-Kenne und so. Also all das, was dann auch so ausgestellt wird in der Rezeption dieses Mannes, was mir immer furchtbar auf die Nerven ging, wo ich mir dachte, ach, wie aufregend, ein weißer Mann hört sich Calypso-Platten an und macht daraus dann eigene Musik. Ja, meine Güte, was ist denn daran bitte spannend? Es ist einfach, ich glaube, dieser Typ ist ein riesiges Missverständnis. Also er ist auf diese Bahn damals geraten, er war in einer historischen Situation an der richtigen Stelle. Er hat das erste Randy Newman-Album mitproduziert. Randy Newman, der Name fiel schon. Ich finde, das ist das am wenigsten aufregende Album eigentlich von Randy Newman auch noch.
Aber sag doch mal, für wen ist das Missverständnis? Es kennt ihn ja fast keiner. Er steht unter Genialitätsverdacht. Es gibt so ein paar Nerds, die sagen, wow, Van Dyke Parks.
Genau,
aber umfragst, welches Album kennst du denn von Van Dyke Parks? Und dann sagst du noch mal Calypso und sagst noch mal dies und jenes. Und alle zucken nur mit den Schultern.
Nein, also Thomas, jeder Groß weiß, ein bisschen, Thomas Groß ja. zuckt nicht mit den Schultern. Detlef Diedrichsen kann alle Lieder mitsingen.
Aber das natürlich sind ja die, die es sowieso wissen. Aber er ist einer der erfolglosesten Musiker, die eben unter diesem Genialitätsverdacht stehen. Absolut. So wie Fanny das richtig gesagt hat, er stellt alles aus, was er kann, aber er kann wahrscheinlich nicht den einfachen Popsong, um zu sagen, hey Leute,
aber es gibt 50 Jahre, nachdem er irgendwie was in der Popmusik angefangen hat, gibt es eben immer noch diesen Reflex, deswegen ist er auch in dieser Sendung, dass da irgendwas sein muss. Und wenn man sich mal seine Apologeten anhört, Sufjan Stevens oder so, was weiß ich, ein Typ, der gerade mal halb so alt ist, der inzwischen wahrscheinlich schon ein viel größeres Werk komponiert hat als Parks in den letzten 50 Jahren. So, das ist auch so in dieser komischen Tongue-in-Cheek-Geschichte. Also, ich meine, das hat mit Popmusik hier gar nichts zu tun. Das hat auch mit Rockkultur überhaupt nichts zu tun.
Aber du würdest doch schon sagen, da ist was. Es ist doch da was.
Nein, da ist nichts. Nein, da ist nichts. Nein, es erinnert mich an die richtig unangenehmen Jahre des Frank Zappa, so etwa ab Mitte der 70er Jahre, wo es wirklich nur noch darum ging, Kompositionen herzustellen, gut, Mitte der 70er Jahre ist vielleicht noch ein bisschen ungerecht, aber es gibt dann irgendwann diese Phase, wo ich es dann einfach auch nur noch lächerlich finde, wo man auch einen drei betrunkenen Schimpansen ins Studio stellen kann und mit dem Synclavier damals oder mit den heutigen Möglichkeiten. Ich finde diese Komposition nicht wirklich gelungen. Der Gesang ist furchtbar, er hat keine Stimme. Er hat so einen Woodville-Charakter, der mir immer fremd geblieben ist bis heute. Musical kann ich auch nichts mit anfangen. Natürlich, ich reagiere hart, weil mich nervt halt die Rezeption dieses Mannes, weil die Auskenner und Schlauberger auch bei dieser Platte wieder behaupten werden, was für ein geniales Werk es ist. Und es ist es eben nicht.
Doch, aber es ist wahrscheinlich ein geniales Werk, es hört man bloß nicht.
Der Musiktheoretiker wird ja genauestens analysieren, dass das komplizierteste Strukturgezuppel ist.
Ja, aber darum geht es ja nicht im Pop. Ne? Also im Pop geht es ja darum, auch die einfache Harmonie zu finden und dann eben zu sagen, ich kann auch dieses ganze andere und das ganze andere Schwierige.
Ich finde, es ist auch mit Blick auf die Karriere relativ durchschaubar, dass er sich diese Rolle von Anfang an auch selber so gegeben hat, überall immer das i-Tüpfelchen zu sein. Zu einem fast schon fertigen Werk ist er dann noch gekommen und hat den angeblich noch nicht vollständigen letzten Song veredelt. So. Und das kann ja auch zum Erfolgsgeheimnis werden, dass man sich eben nie so auf die Bühne wagt, dass man mal was riskiert mit seiner eigenen Person, sondern dass man immer so der Retter bleibt, der im Zweifel sagen kann, hatte ich ja nichts mit zu tun mit der Platte, außer mit dem Song, falls sie schlecht wird. Falls sie gut wird, kann man immer sagen, genau. Und seht ihr, jetzt ist die Platte ein Hit geworden, weil ich da nochmal dran rumgedoktert habe.
Also, er hat Generationen von Musikern hinters Licht geführt, sozusagen. Ne?
Ja, aber so ein Typ ist dann auch wiederum wichtig, dass irgendwie Popmusik ins Feuilleton kommt.
Ja, natürlich.
Oder gekommen ist.
Ich will gar nicht falsch verstanden werden. Es ist ja keine in dem Sinne jetzt wirklich schlechte Platte oder so. Dafür ist der Mann dann einfach auch zu bewandert und zu clever mit dem, was er da treibt. Es ist einfach nur, es würde der Welt nichts fehlen, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Das meine ich damit.
Doch, ich glaube, genau das würde der Wert fehlen. Es braucht solche Figuren. Es braucht solche Figuren im Pop, die halt eben total erfolglos sind, die unter Genialitätsverdacht stehen und die dann eben dem Popmusik eben so einen Weg geebnet haben in die bürgerliche Kultur, Hochkultur, die man ja mittlerweile, kann man sagen, irgendwie ist alles abgeschafft, kannst du alles vergessen, aber finde es gut.
Das Stück hieß gerade Aquarium von Van Dyke Parks. Und das Schöne ist, wir haben gerade festgestellt, dass Van Dyke Parks ein bisschen aussieht wie Jürgen König oder umgekehrt.
Ja, sag dann bitte auch alles.
Er sieht nicht ganz so gut aus und leider hat Jürgen keinen Schnurrbart.
Gott sei Dank, würde ich mal sagen, oder?
Wieso?
Er sieht aus wie ein Volkspolizist.
Warst du das nicht mal?
Nein.
Aber wenn du so ein Schnurrbart hättest, könntest du vielleicht Musik wie Van Dyke Parks machen.
Ja, auf jeden Fall hätte ich dann mehr Geld als jetzt. Das ist richtig.
Das wissen wir nicht.
Meinst du, der ist nicht mal reich geworden mit dem Zeug?
Ja, durch uns wird das auch nicht.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Hat sich wieder keiner getraut. So, Sie können jetzt die Windeln wieder ablegen, wenn Sie älter als 75 sind und Van Dyke Parks Fan. Das war's nämlich mit der Platte und das war's auch schon fast mit der Sendung Soundcheck hier auf Radio 1. Ich bedanke mich bei Van Dyke König.
Ja, mei.
Gerhard Bartels, Dankeschön. Mhm. Fanny Tank, danke fürs Kommen. Hier geht's gleich weiter mit einer Feier des bachantischen Alkohol im Zentrum der Sendung Barfly mit Miriam Celik und bis zu den Nachrichten gibt's Musik von Francis International Airport. Das ist eine österreichische Band, die seit ein paar Jahren schon unterwegs ist. Kasch heißt ihre neue Platte und dieses Stück hier nennt sich Backspace. Ich bin Andreas Müller, machen Sie es gut, bis dann. Bye, bye.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.